Okay, dann können wir das Thema soweit wirklich abschließen und sind jetzt zur Kleingartenentwicklungsplanung. Ja, auch ein sehr interessantes Instrument, nämlich die künftige Rahmenplanung, dass man jetzt konzeptionell auch überlegt, welche Rolle und natürlich auch die zukünftige Entwicklung, dass die Kleingarten weiterentwickelt werden müssen oder welche Rahmenplanung das umgelagert werden, auch eigentlich ein wichtiges Instrument, die ich dahin zuzuhören muss. Und diese
ja, also auch hier steht im Prinzip ja eigentlich weitestgehend alles schon in der zweiseitigen Mitteilung drin und Sie hatten eben ja auch schon erwähnt, dass auch hier die Zeit gekommen ist, einen solchen Plan, ich meine, erstmalig für Braunschweig zu entwickeln. Es gab, glaube ich, Ende der 60er, Anfang der 70er mal in den Anfängen Überlegungen, einen Kleingartenentwicklungsplan für Braunschweig aufzustellen. Dann ist man aber Anfang der 70er, glaube ich, dann irgendwann nicht so recht weitergekommen und hat die Arbeiten dann irgendwann eingestellt, wie auch immer. Jedenfalls ist auch hier eine Notwendigkeit, wenn wir die Aspekte des Kleingartenwesens in dieser Stadt und die Kleingartenanlagen nehmen über 400 Hektar Fläche ein, wenn wir die wahren wollen und einbringen wollen in diesen Prozess der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, dann ist auch hier sozusagen jetzt die Zeit gekommen, ein solches Planwerk zu erarbeiten. Damit haben wir im Januar diesen Jahres begonnen, haben auch hier eine Arbeitsgruppe gegründet und versuchen hier im durchaus engen Dialog mit dem Landesverband der Gartenfreunde, aber auch mit anderen Fachbereichen der Stadtverwaltung, insbesondere den Kollegen aus der Abteilung Flächennutzungsplanung des Fachbereichs des Stadtplanung Umweltschutz, eben erstmal jetzt ein konzeptionelles Herangehen zu erarbeiten. Unabhängig davon haben wir jetzt angefangen, so ähnlich wie beim Friedhofsrahmenplan erstmal analytische Vorarbeiten zu leisten, weil wir der Meinung sind, also nur eine Analyse dessen, was man vorfindet, in seinen unterschiedlichen Verflechtungen und Ausprägungen, kann einem eigentlich Hinweise geben für die Planung der Zukunft. Ich muss ja erstmal so einen Bereich wie das Kleingartenwesen durchdrungen haben, muss auch geschaut haben, wo liegen die Anlagen und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann, sind die Bedarfe. Dazu reicht es aus unserer Sicht nicht nur zu schauen, welche Anlage hat im Moment eine Warteliste und in welcher Anlage stehen Gärten leer und wie lange stehen die schon leer und soziodemografische Daten zu erheben, welche Altersstruktur haben die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in Braunschweig, sondern dazu sollte man zum einen alle Kleingärtner, ich benutze jetzt mal bewusst eine neutrale Form, Kleingärtnerinnen und Kleingärtner zu befragen und insbesondere zu ihrem Alter, zu anderen Beruf etc. pp., um eine Einschätzung zu kriegen, soziodemografisch, wie setzt sich der Bestand an Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern zusammen, aber auch deren Wünsche zu erfragen für die Zukunft. Was erwarten die einfach vom Kleingartenwesen, unabhängig davon, dass es ein Bundeskleingartengesetz und gesetzliche Rahmenvorschriften gibt, kann aber auch durchaus sein, dass viele inzwischen oder gerade jüngere Menschen andere Ideen haben für die Art und Weise, wie man so einen Kleingarten bewirtschaftet oder wie Vereine zum Beispiel ihre Angebote für die Mitglieder bereithalten. Das interessiert uns und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und ein weiter wichtiger Aspekt ist, die Bedarfe in der Gesamtbevölkerung mittel- bis langfristig zu erforschen. Und das funktioniert eben nur, und das haben wir einschlägige Erfahrungen gewonnen aus unserer Sportverhaltensstudie, indem man die Bevölkerung repräsentativ befragt und diese repräsentative Befragung dann eben auswertet und schaut, wie viele Menschen in dieser Stadt gibt es eigentlich, die grundsätzlich Interesse an dem Thema hätten, weil es kann ja jetzt auch Barrieren und Hindernisse, Eintrittshindernisse in der derzeitigen Form, wie in Braunschweig diese Angebote präsentiert werden, geben, die Menschen davon abhalten, so ein Angebot zu nutzen. Und man kann mit Kennzahlen arbeiten, die sind aber weitestgehend veraltet und meistens auch nicht wissenschaftlich abgeleitet. Die entstammen auch meistens der Zeit des goldenen olympischen Plans, also den 60ern und 70ern, als man eben mit Kennwerten gearbeitet hat. Oder man macht es eben wie in der Sportentwicklungsplanung seit ca. 15 Jahren, und in einigen anderen Planungsdisziplinen auch eben durch Verhaltensstudien, Bevölkerungsbefragungen und dieses Instrument, mit dem wir nun schon einschlägige Erfahrungen gesammelt haben, auch gute Erfahrungen gesammelt haben in der Sportentwicklungsplanung, würden wir auch im zweiten Halbjahr hier zum Einsatz bringen wollen. Wir werden uns dann mit einem Büro zusammentun, das auch solche Umfragen, die ja dann auch statistisch abgesichert sein müssen, von der Grundgesamtheit der Befragten wieder zusammentun. Und das würden wir Ihnen dann aber im Vorfeld nochmal mitteilen. Wir würden auch dann einen Fragebogen erarbeiten, den wir dann vielleicht auch hier im Ausschuss mal vorstellen würden. Also das ist so perspektivisch fürs zweite Halbjahr geplant. Ob das tatsächlich klappt von den zeitlichen Abläufen her, das müssen wir nochmal schauen. Das hängt ja auch immer von der Frage ab, wie stark einen das Tagesgeschäft in einem Fachbereich in Anspruch nimmt. Und das ist ja auch nicht bis in die letzte Verästelung im Vorfeld planbar. Also man sieht schon auf der Karte, und da sind wir uns, glaube ich, auch innerhalb der Verwaltung und auch mit dem Landesverband einig, dass wir eben so einen grünen Gürtel um den Wilhelminischen Ring drumherum haben, im östlichen, westlichen Ringgebiet, wo eben auch insbesondere die Menschen wohnen, die im Geschosswohnungsbau, in den hochverdichteten Quartieren auf solche Flächen angewiesen sind. Dann gibt es eine Reihe von Anlagen, die eben versprengt über das Stadtgebiet verteilt sind. Und da muss man dann eben jeweils durchaus schauen, ob die mittel- bis langfristig noch eine Zukunft haben. Und was uns auch interessiert, und woher kommen die Menschen, die im Moment in Kleingärten, die Kleingärten nutzen, kommen die aus den wohnortnahen oder anlagennahen Quartieren? Wir haben jetzt also für zwei Anlagen am Rande des östlichen Ringgebietes das mal ausgewertet, da haben wir eine hohe Signifikanz. Da kommt der überwiegende Mehrheit der Menschen, die dort einen Kleingarten haben, kommt aus dem östlichen Ringgebiet. Das bedeutet aber dann auch kurze Wege. Das bedeutet, dass man eben mit dem Fahrrad kommt oder zu Fuß kommt, keinen Autoverkehr erzeugt. Das ist, hat ja wieder Auswirkungen auf das Verkehrsentwicklungs- und das Mobilitätskonzept der Stadt Braunschweig, wo ja bestimmte Verkehre eben auch eher minimiert werden sollen. Man muss auch schauen, liegen die Anlagen, was den ÖPNV angeht, richtig und so weiter und so fort. Das ist also auch ein facettenreiches Planwerk, wo wir auch so das Ziel haben, im ersten Halbjahr 2018 mit fertig zu sein. Wir werden allerdings mit Sicherheit im Sommer oder im Spätsommer auch mit einem Zwischenstand kommen. Dann werden auch eine Reihe von Ergebnissen vorliegen, gerade zur Analyse, zur soziodemografischen Analyse. Und es wird auch darum gehen, Zustand der Braunschweiger Kleingartenanlagen, wir haben ja auch schon lang und breit diskutiert, das Thema Sanierung der Infrastruktur ist auch durchaus in so einem Plan mit in den Blick zu nehmen. Und auch die Frage, müssen die Anlagen nicht nur stärker für die Allgemeinheit geöffnet werden und noch besser vernetzt werden? Öffnung allein reicht ja nicht, wenn ich dann irgendwann, das hatten wir jetzt gerade in der ISEC-Arbeitsgruppe lang diskutiert, wenn ich dann irgendwo am anderen Ende der Anlage an einem Tor stehe, das verschlossen ist und den langen Weg zurück machen muss. Also das sind auch Fragestellungen, Vernetzung, funktionale räumliche Vernetzung der Anlagen in die umgebende Landschaft, in den umgebenden Freiraum und stärkere Öffnung. Und eben interkulturelle Aspekte, die auch eine wichtige Rolle spielen, sind die Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund angemessen und ausreichend oder kann man da noch mehr machen? Da leistet der Landesverband der Gartenfreunde immer wieder Pionierarbeit und öffnet sich immer wieder neuen Strömungen und Trends im Kleingartenwesen. Und das sind so die Themen, die in so einem Plan abzuarbeiten sind.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen.
Hättest du der Vorlage oder Ergänzung eine Frage, sind denn da auch irgendwie die Gärten mit, die Kleingärten sind ja mit bestimmte auch rechtliche Konstruktion oder Vereine, inwieweit sind denn auch Flächen berücksichtigt, als eine Umfrage oder so, die in irgendeiner Form unter Grabenland laufen, die aber in der Nutzung ja doch auch häufig der Kleingarten sind?
Also das kann.
Von den Flächen gibt es überhaupt kein Einrichtung. Und
also erstmal habe ich eben nicht verstanden, was das jetzt mit der Anfrage der CDU zu tun hat. Wir sind hier im Moment bei der Mitteilung der Verwaltung. Wollten wir das jetzt zusammen behandeln? Da müsste dann ja noch von.
Ja. Genau.
Genau. Ja, dann müsste die anfragende Fraktion erstmal die Fragen vorlesen und die Verwaltung müsste Gelegenheit haben, ihre Stellungnahme dazu, also die Antwort darauf vorzulesen. Und dann kann man, das wollten wir jetzt nach der Aussprache über diese Mitteilung tun, kriegen wir hin.
Ich glaube, wir kriegen hin, erstmal die Mitteilung dazu nochmal fragen wird und dann wird man ja gleich über den Fragen und Punkt dann nochmal ein. Gibt es jetzt noch Fragen?
Ja, bitte. Ich habe ja in der Ich hätte noch mal die Frage, Sie hatten es ja schon teilweise erwähnt, welche anderen Nutzungen Sie sich vorstellen, weil die hier in der Vorlage auch erwähnt sind. Und sind diese Nutzungen mit dem Bundeskleingartengesetz von 1983 vereinbart, das schon geklärt oder hat man das mit in den mit einbezogen?
Ja, also es gibt sicherlich bestimmte, also das Bundeskleingartengesetz gibt eben vor, zu welchem Zweck Kleingartenanlagen zu einem besonders günstigen Zinssatz oder Pachtzins an Kleingärtner zu verpachten sind. Da gibt es einmal die Erholungsfunktion und zum anderen die Nutzfunktion. Kleingärten dienen ja immer noch auch der Selbstversorgung und sicherlich nicht mehr in dem Maße wie nach dem Zweiten Weltkrieg, aber durchaus wieder im Trend liegen, dass man sich gesund selbst ernährt und vergisst bestimmte Flächenanteile, die ein Kleingarten also für die Erholungsnutzung sozusagen, die der Erholungsnutzung zugeordnet werden dürfen. Also auf gut Deutsch gesagt, also wenn ich einen 400 Quadratmeter großen Garten habe, ja, weiß hätte ich es wahrscheinlich besser als ich im Kopf, irgendwie zwei Drittel, ein Drittel oder sagen Sie mal vielleicht von Nutzung und zwei Drittel Erholungsnutzung. Also man kann zwei Drittel Ziergehölze, Rasen, eine Terrasse, ähnliches und ein Drittel des Gartens, also circa 100 Quadratmeter müssten dann eben wirklich für den Anbau kleingärtnischer Erzeugnisse, Obst, Gemüse und ähnliche Dinge zur Verfügung stehen. So, man kann natürlich auch andere Formen finden, die da lauten, dass man eben Einzelgärten eben öffnet, die von mehreren Personen bewirtschaftet werden, so eher projektartmäßig. Also die sind dann zu 80% werden da Nutzpflanzen angebaut, dann hat man vielleicht noch eine kleine Laube drauf, wo diese Personen sich aufhalten. Wenn das also keine Erholungs- und kleingärtnerische Nutzung im klassischen Sinne mehr sein sollte, also zum Beispiel so eine Parzelle fürs Imkern ausschließlich genutzt wird, dann muss man sie im Prinzip aus solchen Pachtverträgen auch rausnehmen, weil sie sonst im Prinzip nicht mehr dieser Privilegierung durch das Bundeskleingartengesetz unterfällt. Ist auch schon in Einzelfällen passiert. Aber klassisches Beispiel, der interkulturelle Garten ist eben auch ein Garten, ein besonderes Projekt für einen besonderen Personenkreis, aber hat auch eine Erholungsnutzung drin, eine Erholungsfunktion und eine kleingärtnerische Funktion. Es werden noch Nutzpflanzen angebaut. Passt dann, entspricht den Grundlagen und Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes. Also das eine schließt das andere nicht aus, aber es mag Nutzungsformen geben, da muss man im Zweifelsfall eben mal mehrere Parzellen aus so einem Pachtvertrag rausnehmen, wenn man dann bestimmte andere Dinge, aber zum Beispiel auch Urban Gardening, wo Menschen sagen, einerseits, ich will das nicht im öffentlichen Raum machen, wo im Prinzip jeder über Nacht mir die Pflanzen, die ich da mit Erfolg angezogen habe, über Nacht quasi per Diebstahl oder Entnahme wegnehmen kann, sondern ich möchte das in einem geschützten Raum machen mit anderen zusammen. Dafür sind zum Beispiel auch Kleingartenanlagen durchaus, kann man sich vorstellen, geeignet, genauso wie die Volkshochschule. Das ja auch nicht in Braunschweig im öffentlichen Raum anbietet, sondern im geschützten halböffentlichen Raum, wo abends abgeschlossen wird, etc. pp. Und es gibt eben einige wenige Städte wie Andernach, aber dazu hatten wir auch schon mal berichtet, das ist auch Marketinginstrument für diese relativ kleine Stadt und da werden die Nutzpflanzungen, Anpflanzungen eben von ABM-Kräften oder an Eurojobbern gepflegt. Und das ist ja auch nicht das, was wir uns in der Urban Gardening vorstellen. Da sollen ja Menschen sich zusammenfinden und gemeinsam arbeiten und soziale Kontakte haben und so weiter und nicht zugucken, wie letztendlich doch wieder städtische Kräfte sowas dann pflegen.
Ja, wollte man damit sagen, das ist jetzt nochmal anschließend, was Frau Reda gesagt hat. Ich glaube, die Frage hat ja eine andere Intention. Wir haben ja eben, sage ich mal, der Steingarten Entwicklungsfonds, glaube ich, so verstanden. CTF braucht nicht, dass es sich das Kind in irgendeiner Form institutionalisiert in Steingarten, sei es in einem anderen Verband oder noch eine andere Institution. Nichtsdestotrotz ist ja auch eine spannende Frage und der Ausschussvorsitzende hat ja auch eine entsprechende Anfrage geplant und den Umweltausschuss gestellt. Nämlich auch nochmal Fanfolger zu erlangen, wie viele Grabeland-Kleingärten es quasi gibt, sozusagen. Das finde ich immer sehr spannend, das ist hier auch angefangen worden. Und die Frage wäre auch, zum einen, welche dazu finden, dass wir beantworten, die Anfragen dann auch mit dem Ausschuss als auch zur Kenntnis gehen, ist ja das eine. Und das andere, inwieweit natürlich dann solche Flächen, wenn die dann identifiziert sind, vielleicht auch mit in den Kleingartenentwicklungsplan aufgenommen werden oder vielleicht auch als Potenzial oder wie auch immer auszugeben werden.
Also ich war jetzt nicht zu einer Beantwortung gekommen, wegen der Schwierigkeit, dass ja noch die andere Anfrage zu beantworten ist, aber mit Ihrem Einverständnis, also das denke ich mir, es wäre nicht zeitgemäß, diese Thematik nicht in einem Kleingartenentwicklungsplan mit zu bearbeiten, weil das alles unter dem, also es gibt einmal den klassischen Kleingarten, gemäß Bundeskleingartengesetz. Es gibt aber inzwischen Unterformen, Facetten, die nicht immer gesetzeskonform sind, müssen sie auch nicht sein. Sie unterfallen dann eben auch diesen besonderen Schutz nicht, die man aber unter dem gesamten Themenkomplex subsumieren sollte und inhaltlich sich auch in einem Kleingartenentwicklungsplan, der diesen Namen verdient, sollte sich auch mit diesen Themen beschäftigen und er wird sich auch mit diesen Themen beschäftigen.
Es geht ja auch um Flächen, also gerade Kleingärtenflächen sind ja manchmal auch als Grüngürtel oder auch von einer Artenvielfalt her schon was Besonderes. Das ist ja auch erwähnt worden, wie bei anderen Parks. Und es ist natürlich schon sinnvoll zu überlegen, wie man natürlich auch diese Flächen auch erhalten kann für die Kleingärten, wenn es möglich ist in den Bauern.
Klar.
Und das ist natürlich auch schön, würde wahrscheinlich auch als Aufprobe sein. Wenn man überlegt, wo gibt es dann die Schattenthemen? Das heißt nicht, dass man alle platt macht, sondern dass man dann wieder neue Bäume pflanzt, neue Grünzüge erstellt, sondern man kann das vielleicht auch schon von vornherein bei der Entwicklung des Baugebietes auch berücksichtigen. Deswegen wäre es vielleicht auch versuchen, modellhaft zu sagen, wo gibt es Ansätze, ob das in der Weststadt ist oder vielleicht in der Nordstadt, dass man einfach da vielleicht auch fachlich die Nachforschung hat.
Ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen, das ist also ähnlich wie beim Sport. Da hat natürlich einerseits eine Stadt einen Fokus auf den Vereinssport, weil der Verein eben in Deutschland eine wichtige multifunktionale Bedeutung hat und es gibt aber neben dem Vereinssport eben dann auch noch den vereinsungebundenen Freizeitsport und so ähnlich muss es beim Kleingarten auch sein. Es gibt eben einmal den klassischen Kleingarten, organisiert in einem Verein, deren wieder organisiert in Dachverbänden. Daneben muss es aber auch noch Platz geben für andere Modelle, wo man eben nur mal temporär einfach ein Stück Grabeland bewirtschaften will und dort Gemüse anbauen will und ein kleiner Holzschuppen, wo man seine Werkzeuge reinpackt, reichen würde. Und darum muss das thematisch auch mit bearbeitet werden. Nämlich es gibt auch Menschen, die sagen, also Verein ist nicht meins und ich möchte es lieber vereinsungebunden machen und insofern ist das schon ein wichtiger Aspekt.
Wollen Sie gleich dazu?
Wenn nur die Anmerkung beschäftigt ist zu den Grabeländern. Es gab mal Grabeländereien, die durch die Liegenschaften verwaltet wurden. Die sind abgewickelt worden, die gibt es nicht mehr. Es gibt in Einzelfällen möglicherweise noch Eigentumsgrabeländer, sind aber unglaublich schwer zu erfassen. Da gibt es gar keinen Unterhalt. Das wird noch ein Problem werden, in irgendeiner Form datentechnisch abzubilden. Aber ich glaube auch, sie sind nicht relevant. Verbindliche Flächen sind das nicht mehr. Die letzten Flächen, die mir bekannt wurden, Grabeländer, die sind umgewandelt worden. In der Ecke Krallenriede, in ein Garten, der vom Verein der alleinerziehenden Väter und Mütter ist, eigentlich in der Fisch, das ist bei uns quasi, aber das ist tatsächlich in diesem Verein, der uns ist. Das waren mal vier gerade am Garten. Also eine letzten Satz.
Das ist schon mal die Ausnahme quasi. Sonst sind wir alle relativ gesichert. Gut, jetzt haben Sie sich ja Dr. Hüx gemeldet und dann jetzt mal gucken.
Ja, also im Augenblick ist ja die Situation zum Teil, dass durch die Baugebiete auch die kleine Kleingartengelände beansprucht wird. Das war in Lautstadt, war das ja so. Es gibt andere Bereiche. Und auf der anderen Seite wollen wir den Postwohnungsbau vorantreiben in relativ großer Zahl, was dann auch wieder Anforderungen an solche Kleingärten stellt. Inwiefern werden diese Entwicklungen, wir wollen dann bis 2030, oder wann war das, 2030, 20.000 Einwohner mehr haben, wie werden diese Entwicklungen in die Friedrichsplanung mit eingezogen und gibt es die Möglichkeit, sozusagen, dass dann das Kleingartenfläche ausgewiesen wird, in irgendeiner Form auch zu schützen? Das heißt, vor den Begehrlichkeiten jetzt neuer Aufgaben.
Also zum einen, wenn ich darauf antworten darf, im ISEC gibt es ja 12 Facharbeitsgruppen und der Facharbeitsgruppe, die der Fachbereich Stadtgrün und Sport moderiert und leitet, ist ein Handlungsauftrag eben Kleingärten im Braunschweig schützen und weiterentwickeln. Und aus den Handlungsaufträgen werden ja jetzt Empfehlungen und Maßnahmen kreiert. Dann gibt es in der zweiten Phase den öffentlichen Dialog. Und in der dritten Phase geht das wieder zurück in die Facharbeitsgruppen. Und insofern ist das eben ein Handlungsauftrag unterhalb der Strategieebene, der eben im Moment bearbeitet wird und dann irgendwann den Rat zur Beschlussfassung oder im Rahmen einer kontinuierlichen Berichterstattung dann erreichen wird. Also insofern ist A, darüber das sichergestellt, B, ist ja sichergestellt, also das ISEC ist ja im Prinzip auch ein Prozess, der wichtige Hinweise bringt für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes als sozusagen oberste kommunale Planungsebene. Unterhalb der Flächen-NFP-Ebene kommt dann ja die Bebauungsplanebene. Und dann werden solche Überlegungen eben dann auch Eingang in den FNP finden, zum Beispiel Vorrangflächen für neue Kleingärten oder ähnliches. Und Kleingärten schützen kann man planungsrechtlich durch zum Beispiel Bebauungspläne oder durch das Bundeskleingartengesetz als Dauerkleingartenanlage, aber auch dieser Schutz ist nicht durchbrechbar. Man kann zum Beispiel Bebauungspläne per Ratsbeschluss ändern oder aufheben und man kann eben auch Kleingartenanlagen aus anderen Gründen aus dieser Nutzung in eine andere Nutzungsform überführen und es gibt bestimmte Schutzmechanismen, die so eine einfache Kündigung von Kleingartenpachtverträgen eben nicht ermöglichen. Da müssen dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Aber einen grundsätzlichen Schutz in die Zukunft auf alle Ewigkeit gibt es in den wenigsten Fällen. Das ist alles durch Gesetze, die Menschen beschlossen haben, auch änderbar. Aber das wollten Sie jetzt sicherlich nicht hören. Aber generell sind die meisten Kleingartenanlagen in Braunschweig halt über das Bundeskleingartengesetz und über Bebauungspläne geschützt.
Ja, also Sie sprachen ja gerade von alternativen Nutzungsmöglichkeiten im Garden Urbaning oder Urban Gardening. Da sind wir, glaube ich, auf einer Gesetzesebene. Ne? Also ich denke mal, soweit ich das erlebt habe, ich hatte mal einen Kleingarten für 1,5 Jahre, da gibt es ja ein starkes Nutzungskonzept. Ich kann mich erinnern, ich wollte dann zum Beispiel, das war eine Parzelle oder ein Kleingarten, wo 30% der Parzellen nicht genutzt worden sind. Da wollte ich dann halt alte Obstbaumsorten anpflanzen. Das war laut Satzung erstmal überhaupt gar nicht möglich. Wo ich mich frage, weil das klingt immer so pittoresk, das wären alles so Artenvielfaltschutzzonen und so. Das ist leider in der Realität nicht unbedingt der Fall. Und wenn ich dann sehe, dass meine Nachbarn mit Blaukorn und Braunkorn so wenig geschlossen haben, dann frage ich mich halt auch, wie weit da die Natur wirklich geschützt wird. Also mit anderen Worten, Ich glaube, es ist Zeit, dass sich da was ändert, auch auf gesetzgeberischer Ebene. Das ist nicht unser Einflussbereich. Und der andere Punkt ist, wie kann die Stadt sowas berücksichtigen, dass dort tatsächlich Umweltschutz stattfindet und auch Artenvielfalt gelebt wird. Weil diese Gärten, die ich kenne, sind halt häufig ja doch mehr so mit Gemüsebeeten versehen und ein paar Kirschbäumen und viel Rasenfläche. Weil wenn Sie einen Entwicklungsplan aufstellen, dann gehe ich davon aus, dass Sie das auch irgendwie berücksichtigen werden.
Ja, sicher. Ich hatte eben gerade auf der Zunge, aber beim Glyphosat, also bei Roundup Ultra, ist das ja nicht so ein Problem. Da haben wir ja praktisch, zumindest in Niedersachsen, ein komplettes Glyphosat-Verbot.
Ja, aber die Stadt nutzt es ja auch.
Die Stadt, also wir nutzen es fast überhaupt nicht mehr. Wir nutzen nur Mittel mit diesem Wirkstoff, die zugelassen sind und für die man keine Sondergenehmigung nach § 12 des Pflanzenschutzgesetzes braucht und in relativ geringem Umfang. Ansonsten, die Stadt Braunschweig ist Generalverpächter aller städtischen Kleingartenanlagen an den Landesverband und hat eine Satzung, die der Landesverband verpflichtet ist, in seinen Unterpachtverträgen mit den einzelnen Kleingartenvereinen eben zu verankern und die wiederum mit den einzelnen Kleingärtnern, wenn die Pachtverträge abschließen. Und da sind eine Reihe von Umweltgesichtspunkten schon berücksichtigt. Diese Satzung kann man ja durchaus mal hier im Ausschuss zur Diskussion stellen, ist ja schon etliche Jahre alt in ihren oder einige Jahre alt in ihren Grundzügen. Aber da steht schon eine Menge zum Thema Umweltschutz und Ökologie drin. Und natürlich kann jeder seinen Garten so bewirtschaften in der Regel, wie es der Bundes- und Landesgesetzgeber vorgibt durch die Umweltgesetze, durch das Pflanzenschutzgesetz. Bestimmte Mittel sind halt üblich. Aber es gibt eben auch Vorgaben, was zum Beispiel das Anpflanzen von Laubbäumen erster Ordnung angeht. Also wenn wir, also das bezieht sich jetzt eher nicht auf Obstbäume, aber auch die wachsen bekanntlich teilweise bestimmte Sorten im Himmel. Also wenn dann der Himmel der Kleingartenanlagen durch Buchen oder Eichen mit 30 Meter Höhe verdunkelt wird, kann man da ja auch nichts mehr produzieren. Es hat schon seinen Grund, warum bestimmte Baumarten zum Beispiel erster Ordnung in der Regel in unseren Pachtverträgen auszuschließen sind. Und bestimmte andere Dinge wie ein Swimmingpool und ähnliches jetzt mal als Beispiel auch. Aber das ist durchaus ein Themenfeld für diesen Ausschuss, was in den letzten Jahren aus meiner Erinnerung heraus eher selten bis gar nicht diskutiert worden ist. Auch die Inhalte des General- und Rahmenpachtvertrages zwischen der Stadt und dem Landesverband kann durchaus Gegenstand der Diskussion hier im Ausschuss sein.
Ja, bevor Herr Weiß sich äußert, also ich denke, die Anliegen sollten auch offen, da ist das Protokoll, das war uns wirklich da auch mal beschäftigen, dass wir jetzt diejenigen, die es auch mal nachlesen wollen. Und ja, es sind immer Einzelfälle, kann ich auch nur so sagen, je nachdem, was wir nächste Mal sich auch freuen. Aber insgesamt gibt es natürlich objektive Untersuchungen bei Kleingärten. Muss man auch mit Nutzungsform unterscheiden, aber das ist schon, dass sich auch sehr verändert an die Anbauweise, aber natürlich auch das Spritzen. Das ist auch in den 15, 16 Jahren war es auch immer anders, da man ja in der Hand war, nicht mehr was noch anders. Aber wir wollen das ist ja schon sagen, das ist ja auch modern. Naja, von daher, da du noch herweist, der ist ja also kompetent, der von das
Also, wir haben jetzt nicht eingeleitet. Das geht hier hauptsächlich um Vorurteile oder um irgendwelche Vorurteile gegenüber Kleingärten, die vielleicht vor 20 oder 30 Jahren gestanden haben und die heute immer noch in den Köpfen drin sind. Das Kleingartenwesen heute hat erstmal ein totales Qualitätsverbot. Das haben wir in unserer Satzung, in unserer Gartenordnung verankert und wir haben den integrierten Pflanzenschutz.
Das Papier ist geduldig. Bitte? Papier ist geduldig, muss auch kontrolliert werden.
Und wenn es solche Vorkommnisse gibt, die gibt es überall. Wir haben auch einen Straßenverkehrsordnung, eine Fox, fahren die Leute noch da rot über die Ampel.
Also doch kein Vorteil.
Auf die Radfahrt. Damit wir haben den Gartenausschuss und wenn das von einigen Leuten nicht beachtet wird, okay, dann kann man das also, sagen wir mal, auch so nicht ändern. Die Vorstände in den Vereinen arbeiten ehrenamtlich. Wir sind nicht die Polizei in den Vereinen, sondern wir können das nur durch Information und dadurch machen, dass wir sagen, das hat Vorteile. Ein integrierter Pflanzenschutz hat zum Beispiel Vorteile. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess. Wir haben noch alte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, die sagen heute noch, ich sehe schwarz in den Wind, das muss alles umgegraben werden, das muss alles abgeschnitten werden. So, und diese Gartenfreunde, die kann man einfach nicht umdrehen. Die kann man sagen, Der Vorteil ist aber, wenn ihr stehen lasst, damit es im Frühjahr ja die doppelte Arbeit und erst im Herbst alles sauber machen, dann im Frühjahr nochmal. Und von daher, es dauert. Nur wir arbeiten da dran und von daher denke ich mal, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und nochmal zu Ihren Bäumen, zu Ihrer Obstplantage, die Sie anlegen wollten. Ein Kleingarten hat normalerweise 300 Quadratmeter. Und in dem Kleingarten ist halt geregelt in der Gartenordnung, dass wir keine Apfelbäume, Halbstämme oder sonst was anbauen können, weil dann der Garten total beschattet ist und man kann nichts anderes machen. Und das ist nicht die kleingärtnerische Nutzung. Wenn man also sich sowas anlegen will, dann kann man das entweder in der Gemeinschaftsanlage der Kleingartenanlage machen. Das machen wir auch, gibt es. Ja, und das ist fast erfahren. Okay, das war's.
Ja, ich denke auch, wenn das vielleicht auch für den Vorgärten ist, oder Garten ist, das ist auch verfolgen.
Um halb sieben mache ich ganz kurz.
Ich würde das schon immer in den nächsten Jahren beschäftigen. Ja, gibt es noch Vorfälle, sonst würde ich das Thema jetzt abschließen. Und bevor wir den ganz abschließen, jetzt noch eine Frage zu der CDU zu dem Thema.
Soziokologische Potenziale, manchmal besonders bewertet, gerade in einem Ballungsgebiet wie Braunschweig, auch Kleingärten selbst geschätzt werden als Kulturarten. Und wir haben auch festgestellt, dass es auf der Internetseite der Stadt Braunschweig eine ganze Reihe von Ausführungen gibt, die auch sehr hilfreich sind, wenn man sich der Thematik nähern will. Und als dann, nachdem wir die Anfrage in Angriff genommen hatten, auch das Interview erschien in der Wir, haben uns eigentlich gefühlt, dass das auch ein Thema ist für die nächsten Monate. Und deshalb eben dann auch die Fragen formuliert an die Verwaltung, wo es uns darum geht, nochmal zu erfahren, wie die Tendenzen aussehen, veränderte Nutzungsweise, auch gerade mit Blick auf demografische Entwicklung. Und dann als nächstes auch die steigende Nachfrage der Bürger mit Migrationshintergrund und der Flüchtlinge. Ich gehe davon aus, dass das auch in das Konzept einfließen wird, in welchem Umfang dem entsprochen werden kann. Der Lothar hat das ja auch schon ausgeführt. Insofern trage ich jetzt ein bisschen Eulen nach Athen. Und der dritte Punkt ist dann nochmal, um auch künftig weiter planen zu können, inwieweit eben auch in den letzten 5 Jahren Kleingartenanlagen verkleinert oder vergrößert worden oder durch Umwandlung in Bauland ganz aus dem Angebot herausgefallen sind. Zu der veränderten Nutzungsweise würde ich noch gerne anmerken wollen, weil ich bis jetzt im ganzen Thema auch zugehört habe und noch gar nichts gesagt habe, dass gerade veränderte Nutzungsweise natürlich auch nur auf der Basis der gesetzlichen Möglichkeiten gegeben sind. Ich bin sehr dankbar, Herr Lothar, dass Sie nochmal auf den interkulturellen Nachrichten gewiesen haben oder auch andere Projekte, die dem dann auch Rechnung tragen könnten. Also insofern habe ich im Grunde genommen vieles schon von Ihnen gehört zu dem, was Sie hier fragen. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Anmerkungen, die jetzt noch spezifisch sind.
Ja, ich lese jetzt trotzdem noch mal jeweils die Frage vor, ist am einfachsten, dann die Antwort oder unsere Stellungnahme. Frage 1, gibt es Tendenzen, die eine veränderte Nutzungsweise der Kleingartenanlagen aufzeigen, unter anderem bedingt durch die demografische Entwicklung? Es ist aufgrund von Beobachtungen und Begehungen sowie Nachfragen interessierter Pächter, Pächterinnen festzustellen, dass sich die Nutzung der Gärten tendenziell in die Richtung einer naturnäheren Bewirtschaftung entwickelt. Es wird augenscheinlich wieder mehr Obst und Gemüse unter Aspekten des integrierten Pflanzenschutzes angebaut. Zudem werden von den Vereinen teilweise Projekte wie zum Beispiel Garten für Kita, Seniorengarten oder interkultureller Garten durchgeführt. Demografische Entwicklungen sollen im Rahmen der Friedhofs der Kleingartenentwicklungsplanung untersucht werden. Also da haben wir im Moment noch keine gefestigten Erkenntnisse. Frage 2 ist der Verwaltung bekannt, ob es eine steigende Nachfrage durch Bürger mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge gibt. Entsprechende Daten werden seitens des Landesverbandes der Gartenfreunde e.V. Abstand von 2 bis 5 Jahren von den jeweiligen Vereinen abgefragt. Die folgenden Ergebnisse weisen tendenziell auf einen Nachfrageanstieg durch Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, jedoch insgesamt auf einen Nachfragerückgang hin. Ich lese das jetzt immer mal in der Zeitschiene, Zeitreihe vor, 2008, 2010, 2015. Pächter ohne Migrationshintergrund, 2008, 7.647, 2010, 7.489, 2015, 6.964. Pächter mit Migrationshintergrund, 2008, 604, 2010, 744, 2015 763. In der Summe 2008 8.251, 2010 8.233, 2015 7.727. So, weitere spezielle Erhebungen liegen da zurzeit nicht vor und das werden wir jetzt in diesem Jahr eben mit erledigen im Rahmen der Aufstellung des Kleingartenentwicklungsplans. Frage 3 war: Wie oft sind in den letzten 5 Jahren Kleingartenanlagen verkleinert oder vergrößert worden oder durch Umwandlung im Bauland ganz aus dem Angebot entfallen? Im Jahr 2012 entfielen wegen hoher Leerstände im Einvernehmen mit dem Verein 15 Gärten des Kleingartenvereins zu den Lindemascherode. Darüber hinaus werden in diesem Jahr 4 Gärten des Kleingartenvereins Lange Hecke und 6 Gärten des Kleingartenvereins Wodan wegen des Ausbaus der Stadtstraße Nord entfallen. Nee, das wird ja
das wird veröffentlicht.
Das wird ja nach der Sitzung im Allriss veröffentlicht und ist dann für alle einsehbar.
Ist bekannt, das weiß vielleicht der Herr Neuss als Sie, um welche Umfang und welche Pflanzenschutzmittel in den Kleingärten eingesetzt werden, aber 400 Hektar, könnte man ja eine gewisse Zahl erwarten. Und der individuelle Pflanzenschutz ist ja ein sehr komplexes System, der also recht hohe Anforderungen an die Qualifikation desjenigen stellt, der ihn ausführt. Also man muss Entwicklungsstadien beurteilen können, man muss Insekten kennen, man muss Pilzkrankheiten kennen, man muss Schadensschwellen bestimmen. Wird das denn in irgendeiner Form kontrolliert und auch gelehrt? Also das kann man dann als Normalbürger eigentlich eher
Dann haben wir die Erscheinungsmöglichkeit, Sticking und Krankheit zu bekämpfen. Und wenn man Pflanzenschutzmittel anwendet, ist das die letzte Möglichkeit überhaupt. Natürlich, die Nützlinge ist auch eine Form. Und die andere Frage war die Ausbildung. Wir haben in allen Vereinen Fachberater, Gartenfachberater, die Gartenfachberater werden geschult, wir machen also Schulungen über den Landesverband, wir haben Landesverbandsfachberater, dann gibt es wieder Bundesverbandsfachberater, also es geht von ganz oben, wird ein Schulungssystem dort, ist ein Schulungssystem etabliert, sodass wir in den Verein immer Gartenfreunde da sind, die die Mitglieder die Fächer beraten können. Und die waren natürlich diese Beratung, die in Anspruch genommen wird, das ist wieder, wie gesagt, das ist ehrenamtlich, wie der Fachberater im Verein eben auch bestellt ist, wo man dann in den Verein auch praktiziert. Und Pflanzenschutzmittel an sich, wenn wir selber betreuen, noch Pflanzenschutzmittel, die für den Haus- und Kleingarten zugelassen sind.
Und für die Diskussion jetzt erstmal dabei gelassen. Und wenn ich, können Sie nochmal übergehen, ne? Das ein bisschen größer aufzunehmen, eine Anfrage, ansonsten wir das jetzt, oder nochmal einen Nachweis direkt anstellen. Also, so, dann würde ich jetzt gern das Thema abschließen und zum nächsten, ich bin Thema über den Tag des Baumes um 25. Ich habe nochmal nachgeguckt, wenn ich also die Veranstaltung vor dem nächsten Grünflächenhaus ist. Das heißt, wir werden uns vorher nicht sehen. Kann jemand aus der Verwaltung dazu was sagen? Ich wollte es vorstellen, ist ja einiges geplant, wir sind dann noch wieder gekommen. Ist ja schon auch mit dem Bildverständnis abgestimmt.
Ja, also wir haben ja letztes Jahr erstmalig sozusagen ein Veranstaltungsformat angeboten zum Tag des Baumes in Verbindung mit dem Baum des Jahres und dessen Pflanzung zum Abschluss im Inselwaldpark. Und hatten eigentlich schon recht guten Zuspruch, wie wir fanden. Führung, die wir angeboten haben, die hat ja unterschiedliche Stationen und begann am Löwenwall, wo wir uns ja mit der Kastanienproblematik beschäftigt haben. Und wurde im Wesentlichen getragen vom BUND Kreisgruppe Braunschweig, NABU und Mitarbeitern des Fachbereichs Stadtgrün und Sport und war geprägt. Vielleicht hat man das der Veranstaltung nicht angemerkt, aber von einer gewissen Hektik. Wir haben also doch irgendwie 6 Wochen vor dem Tag irgendwie gemerkt, der nähert sich ja und wir könnten ja was machen oder sollten auch was machen. So, dieses Jahr haben wir damit, haben wir mit den Vorbereitungen ein bisschen früher begonnen und das zeigt sich auch daran, dass wir doch eine Reihe von Mitstreiterinnen und Mitstreiter über die beiden Naturschutzverbände hinaus halt gewinnen konnten, unter anderem das ziemlich namhafte Institut für Geoökologie der TU, den FAN, Förderkreis Umwelt und Naturschutzhandel Lage, das Braunschweiger Forum und das regionale Umweltbildungszentrum, das ja im Schul- und Bürgergarten, der sich in unserer Verwaltung befindet, beheimatet ist und worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Mitarbeiter des Fachbereichs Stadt, Grün und Sport sind auch wieder mit dabei und wir haben uns in diesem Jahr halt überlegt, dass wir die Veranstaltung schwerpunktmäßig in Piebigs Garten sozusagen machen wollen und dort auch Infostände angeboten werden, weil Piebigs Garten eben eine unserer ältesten Parkanlagen, unserer historischen Gärten ist, über 200 Jahre alt und auch ein wichtiges zeitgeschichtliches, kulturhistorisches Dokument darstellt, weil Piebigs Garten stammt aus der Epoche der Aufklärung und teilweise kann man, damals haben ja auch Landschaftsarchitekten auch im Auftrag vermögender Privateigentümer von Flächen versucht im Prinzip die Ideale der Aufklärung eben wie die Maler genauso in der Gartenkunst darzustellen und bestimmte Grundprinzipien, das Freiheitsideal, der Mensch, der sich selbst reflektiert, auch in der Natur, Selbstbestimmung etc. finden sich heute noch zugegebenermaßen für den Durchschnittsbürger sicherlich etwas versteckt in Piebigs Garten wieder. Da gibt es bestimmte Gestaltungsgrundzüge, die eben typisch für diese Epoche der Aufklärung auch in der Gartenkunst sind. Und wie gesagt, es handelt sich bei Piebigs Garten um ein über 200 Jahre altes gartenhistorisches, kulturelles Zeugnis. Und darum wollen wir diese Anlage an diesem Tag auch in den Mittelpunkt rücken und von dort aus werden 2 Führungen angeboten, die unterschiedliche Inhalte und Themen abdecken werden. Da wollten wir jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, das soll ja auch ein gewisser Überraschungseffekt sein für diejenigen, die sich dazu entschließen, an so einer Führung teilzunehmen. Und wir wollen dann irgendwann, nachdem diese beiden Führungen zu Ende sind, uns wieder im Viehwegsgarten treffen und dort den Baum des Jahres 2017 pflanzen. Es ist nun eine Fichte geworden. Wir hatten uns vielleicht auch was anderes gewünscht, aber zum Aussuchen ist das ja nun mal nicht. Aber auch die Fichte war und ist durchaus in ihren verschiedenen Arten und Subspezies durchaus heute auch noch ein nicht unbeliebtes Gestaltungselement bei Gartenarchitekten und ja auch ein Waldbaum, der aus dem Mittelgebirge stammt. Und insofern werden wir dann also zum Schluss der Veranstaltung halt eine Fichte gemeinsam pflanzen, werden sicherlich jemanden aus dem Rat der Stadt dafür gewinnen können, und diese Pflanzung wie im letzten Jahr durchzuführen. Möglicherweise eine Bürgermeisterin müssen wir noch anfragen. Ja, das ist der Ablauf und wir freuen uns, dass es eben jetzt doch eine Reihe von weiteren Institutionen und Einrichtungen gibt, die da mitmachen, weil das die Angebotsvielfalt erhöht und damit auch mehr Interesse möglicherweise wächst in der Bürgerschaft. Ich glaube, das ist auch eine Veranstaltung, die jetzt wir auch in den nächsten Jahren weiterführen sollten und es dann vielleicht irgendwann mal ein guter Brauch in Braunschweig, diesen Tag zu begehen.
Ja, schönen Dank. Ich denke auch, herzlichen Dank für die sehr gute Vorbereitung. Ich denke, wenn wir alle da sind, haben wir uns ja gesetzt als Termin. Und ja, gibt es Fragen noch dazu?
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben von verschiedenen Teilnehmern gehört. Mich interessiert dann natürlich auch, teilen dabei Kosten anderer Veranstaltungen? Wenn ja, in welcher Höhe und wer übernimmt?
Ja, Kosten in dem Sinne, dass natürlich es Mitarbeiter aus der Verwaltung gibt, die in der Vorbereitung daran mitwirken und die fest bei der Stadt beschäftigt sind. Die Verbände und Institutionen, die da teilnehmen, finanzieren ihre Beiträge und ihre Infostände halt selber auf eigene Kosten, denn der Mitgliedsbeiträge etc. pp. Also jeder bringt so das ein, was er in seinem Bereich dort an Informationen zu verantworten hat.
Hubsteiger wird erwähnt, Hubsteiger,
dann den bringen wir ein, wir verfügen über mehrere Hubsteiger.
Okay, ja. Dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal eine Mitteilung oder müssen wir nochmal eine Einladung?
Ja. Wir haben erst Anfang März und nicht Ende April.
Okay, alles klar, ja, schönen Dank. Ist das soweit auch als Mitteilung abgeschlossen? Und jetzt kommen wir zu den Anträgen. Es liegt unter Punkt 1 ein Antrag, ein Antrag erhält der städtischen Rundfläche Kallernstraße, Juliusstraße von der Bips-Fraktion.
Ja, das ist verteilt.